Ja, mittendrin und doch daneben. Gerd will seine allerletzten Minuten oder die 2,5 Stunden, die er noch hat, nützen, um seine Freundin Sabine noch mal zu besuchen. Aber wer kennt es nicht? Die ist so beschäftigt mit sich und mit ihren Urlaubserinnerungen, mit Kaffee kochen und Sahne schlagen und was weiß ich noch alles. Sie hat keine Zeit, ja, sie nimmt sich keine Zeit für ihren Gast. Und dann, plötzlich ist er weg. Mittendrin und doch daneben. Kennen Sie auch solche Situationen? Begegnungen, Besuche, Austausch, wo wir uns irgendwo treffen. Aber wir sind so beschäftigt mit uns, mit unseren Gedanken, mit unseren Sorgen, mit unseren Anliegen, dass wir einfach gar nicht die Chance nützen. Wir hören gar nicht hin. Wir haben unsere Dinge im Kopf und das, was uns wichtig ist. Und wir merken manchmal gar nicht, was wirklich dran wäre. Wir reden aneinander vorbei, nehmen den anderen kaum wahr. Wir hören nicht mehr hin, ja, wir hören nicht mehr zu. Und ohne Zuhören gibt es einfach auch keine tiefe Gespräche. Mittendrin und doch daneben, so könnte eigentlich auch die Überschrift heißen zu unserem Bibeltext, um den es heute geht. Ich weiß nicht, ob Sie das schon wissen, ob das schon auf dem Flyer stand. Es ist Lukas 10, die Verse 38 bis 42. Als sie, das heißt Jesus und seine Jünger, weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha. Die nahm ihn auf. Sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber hatte alle Hände voll zu tun, um ihm zu dienen. Und sie trat heran und sagte: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist nötig. Maria hat das Bessere gewählt. Das soll ihr nicht genommen werden. Soweit unser Bibeltext. Maria und Martha, zwei unterschiedliche Schwestern, zwei unterschiedliche Typen. Martha, das ist so die Tatkräftige, die Aktive, die Fleißige, die Extrovertierte, die nach außen gekehrt ist und nach außen orientiert lebt. Martha ergreift die Initiative, sie lädt Jesus ein. Martha nimmt die Dinge in die Hand, sie steht mittendrin im Leben. Und daneben? Daneben ist die Maria. Sie ist die Stille, die Introvertierte, die nach innen gewandte. Und es wird auch an anderen Stellen der Bibel wieder erzählt, von den beiden Frauen gibt es mehrere Stellen. Zum Beispiel ihr Bruder Lazarus war gestorben, Johannes 11. Und da ist es genau das Gleiche. Als Martha hörte, dass Jesus sich dem Dorf näherte, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb daheim. So wird es erzählt. Also wieder, die Martha geht nach außen, sagt Jesus Bescheid, geht zu ihm und Maria bleibt zu Hause. Oder nachher ist die Martha, die Jesus bedient, und die Maria wäscht dann die Jesu Füße, salbt die mit kostbarem Öl und trocknet sie mit ihrem Haar. Das ist die zweite Geschichte. Johannes 12, und ein Jünger muss sich dann aufregen über diese Geldverschwendung. Also da steht auch wieder Martha bedient und Maria hat ganz andere Dinge, die sie bewegen. Maria und Martha, zwei Typen, die sich durch die Bibel ziehen, und zwei Charaktere, die es auch heute noch so bei uns gibt, oder? Es gibt die Marias, die Stille im Land. Manchmal, das sind vielleicht eher die Unscheinbaren, oder aber oft dann auch die Tiefgründigen. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Marthas, die Aktiven, die fleißigen Leute, die was anpacken und bewegen, die gefragt sind, zu Hause, in der Schule, in der Gesellschaft, in der Gemeinde. Es braucht diese Menschen und wie sonst wäre so ein Haberfest oder so ein Pluspunkt-Gottesdienst möglich? Ja, Martha, die steht mittendrin in ihrer Küche, man kann sie sich so richtig vorstellen, die Ärmel hochgekrempelt, die Schürze umgebunden, hochrotes, eifriges Gesicht und plötzlich in ihrem Küchentrubel fällt ihr auf, ja was eigentlich? Wo ist denn überhaupt die Maria, meine Schwester? Lässt die mich hier allein schuften? Das kann doch nicht wahr sein. Sitzt die etwa im Wohnzimmer und macht sich's gemütlich? Das ist ja unglaublich. Und mit ihrem Martha-Temperament reißt sie die Tür auf und sagt, Herr, fragst du eigentlich nicht danach, dass mich meine Schwester hier allein schuften lässt? Dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Und dann, damals in der damaligen Kultur und Zeit, war das wirklich auch die Aufgabe der Frauen, fürs Essen zu sorgen und die Gäste zu bedienen. Also, was sich die Maria daraus nimmt, ist unglaublich. Sie widerspricht, sie widersteht praktisch allen Regeln und widerspricht allen Erwartungen. Und dann ist es ganz interessant, ich hatte vorher das Thema Konflikte angesprochen, mit dem wir uns gerade in Schorndorf ein bisschen beschäftigen. Hier, die Martha, was macht sie? Sie sagt nicht direkt ihrer Maria, hey, jetzt komm mal. Nein, sie versucht es auf diesen Umwegen. Sie schaltet Jesus ein. Jesus soll doch ihr sagen, sag ihr doch mal, dass sie mir helfen soll. Sie sucht in Jesus den Verbündeten. Aber, ganz interessant, Jesus macht da nicht mit. Er ist nicht für indirektes Drumherumreden, nein. Er spricht die Menschen ganz direkt an. Und das war jetzt schon, glaube ich, richtig hart für die Martha. Sie wollte ja, dass er die Maria auffordert. Aber was sagt er? Er redet die Martha an und sagt, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist nötig. Maria hat das Bessere gewählt, das soll ihr nicht genommen werden. Ich glaube, die war erstmal geplättet. Was will Jesus damit sagen? Sind die Marthas besser als die Marias? Will er sagen, zuhören ist besser als tun und sich einsetzen? Will er sagen, dass die Stilleren die Besseren sind? Nein, ich glaube, da würden wir die Geschichte falsch verstehen. Ich glaube nicht, dass Jesus hier die eine Art auf- oder die andere abwertet. Er sagt ja auch, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Also Jesus sieht wirklich auch ihre Arbeit, ihren Einsatz. Und irgendwo an einer anderen Stelle wird erzählt, Jesus liebte Martha und ihre Schwester. Also er hat wirklich auch beide lieb. Martha sogar wird mit Namen genannt hier. Also die beiden Charakteren gegeneinander auszuspielen, glaube ich, wäre am Text vorbei. Es braucht ja auch beides. Sonst, wie gesagt, wird es keinen Gottesdienst wie diesen geben. Es wird kein Haberfest geben. Es wird vieles in der Gemeinde nicht geben, wenn nicht Menschen sich engagieren würden. Aber die spannende Frage, die eigentliche Frage ist vielleicht, wann ist denn was dran? Wann ist was dran? Jetzt ist Jesus da. Jetzt ist die Gelegenheit, mehr von ihm zu erfahren, Worte des Lebens zu hören, auch für uns. Jetzt sitzen wir hier im Gottesdienst, die Gelegenheit, Jesus zu begegnen, hier im Pluspunkt. Und das ist ja eigentlich unser eigentlicher Wunsch, dass wir wirklich mit Jesus in Kontakt kommen, ihm begegnen, von ihm gestärkt und berührt werden. Und Maria hat genau diesen Kairos, so das griechische Wort, diesen Augenblick, diese Chance erkannt und sie hat es getan, wider alle Erwartungen. Und darin bestätigt Jesus sie. Er sagt wirklich, ja Martha, du hast viel Sorge, es ist okay, aber eins ist nötig, Maria hat es Bessere gewählt, das soll ihr nicht genommen werden. Ich verstehe das schon auch als Aufforderung für alle Aktiven unter uns. Wir dürfen mal das Sorgen und Schaffen lassen. Wir dürfen auch mal die Küchenschürze, die Arbeitsklamotten ausziehen. Wir dürfen auch mal unser Büro, unseren Garten, unseren Schreibtisch einfach hinter uns lassen und uns Ruhe gönnen Und wir brauchen es auch. Nonstop durcharbeiten, immer auf Tour, es hält kein Mensch auf Dauer aus. Und wir wissen heute, viele Herzinfarkte, viele Stresskrankheiten, Burnout und anderes kommt nicht von ungefähr. Wir sind einfach keine Maschinen, die pausenlos durcharbeiten können. Wir brauchen diesen Rhythmus, einatmen und ausatmen, Anspannung und Entspannung. Tun und lassen, es gehört beides dazu. Arbeit und Feierabend, Werktag und Sonntag. Und im Moment habe ich den Eindruck, müssen wir schon auch aufpassen, dass uns dieser Sonntag nicht ganz abhanden kommt. Man muss sich schon immer wieder auch fragen, was muss sonntags wirklich sein? Natürlich müssen Menschen im Krankenhaus arbeiten oder im Pflegeheim. Aber manches muss vielleicht auch sonntags nicht sein. Gott jedenfalls hat uns den Ruhetag geschenkt, weil er weiß, dass wir es brauchen. Gott hat uns geschaffen und deswegen weiß er doch als Schöpfer am allerbesten, was uns gut tut. Und er sagt uns nicht umsonst, du sollst, viele übersetzen auch, du darfst diese Gebote, du darfst den Feiertag heiligen, das dritte Gebot. Ich verstehe das nicht so sehr als Verbot, sondern mehr als Einladung. Ja, ich muss nicht immer, ich darf es auch mal sein lassen. Und vielleicht ist das ein Text, der für uns Schwaben ganz besonders wichtig ist, wo wir doch immer noch geschwind irgendwas zu tun haben. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Kennen Sie den Spruch? Also ich kenne den, glaube ich, schon. Ja, manche sind mit diesem Spruch groß geworden. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja, wann kommt dann das Vergnügen? Fertig ist man nie. Stimmt es überhaupt? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen? Also für Gott stimmt's. Er hat wirklich 6 Tage hart gearbeitet, hat diese Welt erschaffen in ihrer unglaublichen Vielfalt und Schönheit. Und am 7. Tag, da hat auch Gott ausgeruht. Und wie ist es für uns Menschen? Nein, für uns ist gerade andersrum. Erst die Ruhe, dann das Schaffen. Erst das Vergnügen, dann die Arbeit. Erst das Beschenktwerden, das Empfangen und dann das Weitergeben. Wir Menschen wurden am 6. Tag erschaffen. Das heißt, das allererste, was der Mensch auf dieser Welt erlebt hat, war nicht der Arbeitstag, der Werktag, sondern war der Sonntag. Samstags wurde sozusagen der Mensch erschaffen und das erste, was er erleben durfte, war Ruhe, Sabbat. Und darum ist es eigentlich genau andersrum. Erst das Vergnügen und dann die Arbeit. Erst das Beschenktwerden, erst der Sonntag und dann der Werktag. Und deswegen ist es auch ganz richtig, dass wir den Sonntag wirklich als ersten Tag in der Woche feiern. In manchen Kalendern steht er hinten als 7. Tag, aber von unserem christlichen Verständnis ist es falsch rum. Da müsste Sonntag der 1. Tag der Woche sein. Weil Gott uns immer erst beschenkt. Und wenn wir uns nicht beschenken lassen, haben wir nichts weiterzugeben. Wir dürfen uns immer wieder erst selber füllen lassen und dann weitergeben. Ja, wir Menschen leben von der Ruhe, aus der Ruhe kommt die Kraft. Das ist auch so ein Sprichwort, aber es ist zutiefst wahr. Wir brauchen Zeiten, wo wir uns regenerieren, wo wir auftanken, wo wir uns neu wieder ausrichten lassen. Und dafür ist der Gottesdienst ein guter Ort. Gottesdienst, ja, wie verstehen wir ihn? Da steckt ja das Wort dienen drin. Wer dient hier eigentlich wem? Martha? Sie dient Jesus, indem sie alles bestens herrichtet, indem sie das beste Essen kocht, indem sie die beste Dekoration macht. Das Beste ist für Jesus gerade gut genug. Maria? Maria dient Jesus, indem sie sich von ihm dienen lässt. Sie spürt, das Beste, was wir wirklich tun können, ist zuhören, Jesus zu Füßen sitzen, auf Gottes Wort hören, Gottes Nähe erleben. Das soll ihr nicht genommen werden. Jesus bestätigt sie. Was ist es? Das soll ihr nicht genommen werden. Das heißt, es hat Ewigkeitswert. Das geht von hier bis unendlich. Gottes Wort, das bleibt. Und vieles hier ist so vergänglich. Wir setzen uns ein und schuften und machen und es ist doch dann alles auch wieder schnell vorbei. Aber das soll ihr nicht genommen werden. Dieses Wort Gottes, dieses lebendige Wort Jesu, das hat Ewigkeitswert. Und deswegen ist es, glaube ich, immer wieder auch ganz wichtig für uns zu fragen, was reicht denn über dieses Leben hinaus? Was hat Ewigkeitswert? Jesus zu Füßen sitzen und seine Nähe genießen. Ja, wie geht denn das heute? Die stille Zeit ist so eine Möglichkeit. Manche nennen das stille Zeit. Das ist einfach so ein paar Momente oder eine Zeit, wo wir versuchen, zur Ruhe zu kommen. Am Morgen, am Abend, einfach da, wo es geht. Einfach sich mal hinsetzen, das ist gar nicht so einfach, das auch auszuhalten. Und zu sagen, Herr Jesus, hier bin ich, beschenk mich jetzt einfach mit deiner Gegenwart, mit deiner Nähe, mit deiner Liebe, mit deinem Frieden. Oder indem wir einfach auch die Dinge wieder vor ihm ausbreiten und ordnen lassen. Da gibt es so viel an Möglichkeiten, an Ideen, an Fragen, an Zweifel, an Zerrissenheiten, an Gefühlen. Und es einfach in Ruhe mal vor Gott ausbreiten und da Gott draufschauen zu lassen, das tut so unendlich gut. Ja, wir haben auch so viele Möglichkeiten, die Bibel, das Losungsbuch, es gibt Auslegungen, es gibt tolle Bücher, alles Dinge, die uns helfen wollen, zur Ruhe, zur Besinnung zu kommen. Aber ich jedenfalls mache die Erfahrung, es ist immer wieder ganz schwer. Da drängt sich so vieles vorne weg und rein und der Tag fängt an und man stolpert rein und wie oft ertappe ich mich, wo es einfach auch nur wieder so durchgelaufen ist. Und von Jesus lesen wir in der Bibel, er stand vor Tagesanbruch auf und ging hinaus an einen einsamen Ort, um zu beten. Jesus, Gottes Sohn, hat diese stille Zeiten, diese Gebetszeiten gesucht. Er hat es auch gebraucht, sich ausrichten zu lassen, auf Gott zu schauen, zu fragen, was ist dran. Und wenn Jesus das nötig hatte, wie viel mehr dann wir? Ja, ich glaube, wir müssen das uns immer wieder neu sagen, neu lernen, neu ins Bewusstsein rücken lassen, dass wir Stille suchen müssen, aushalten müssen, üben müssen. Das ist gar nicht so einfach. Manchmal müssen wir es uns regelrecht erkämpfen. Stille oder überhaupt alles Wichtige im Leben drängt sich uns nicht von selbst auf, sondern das ist Anstrengung, dass wir es hinkriegen. Aber wir müssen uns nicht für Gott anstrengen, um irgendwas zu leisten. Sie haben vorher vom Marathon geredet. Gott sei Dank müssen wir das nicht. Stille Zeit ist keine Leistung, kein Sporttraining für Christen, nein. Stille Zeit ist ein Angebot. Gebetszeit, Bibellesen ist ein Angebot von Gott. Er will uns beschenken, er will uns dienen. Aber er hat nur eine Chance, wenn wir uns die Zeit, wenn wir uns die Offenheit dafür nehmen. Ja, wer dient wem? Eigentlich möchte uns immer Gott zuerst dienen. Und eigentlich möchte uns beschenken. Und vielleicht sind wir oft viel zu sehr die Marthas. Wir tun und machen und wir vergessen ganz, dass wir uns erstmal beschenken lassen dürfen. Wir sind wie so ein Krug, der aus sich selbst kein Wasser hervorbringen kann. Um weiterzugeben, dürfen wir uns erstmal füllen lassen von Jesus, der Quelle des Lebens. Und ich habe den Vers gefunden irgendwo auf einer Karte. Wer in der Stille sich füllen lässt, wird im Geräusch des Tages zu geben haben. Wer in der Stille sich füllen lässt, wird im Geräusch des Tages zu geben haben. Ja, Jesus selber will uns füllen mit seinem Wort, mit seiner Liebe, mit seiner Nähe. Lassen wir ihm dazu eine Chance?